Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer E3, ich nenne es mal Berichterstattung oder was auch immer wir hier machen, zum dritten Teil unserer E3-Episoden zur E3 2017. Und ich bin sehr aufgeregt über viele tolle neue Ankündigungen, Spiele, Überraschungen und vielleicht auch die eine oder andere Enttäuschung zu reden. Heute konzentrieren wir uns vor allem auf die Pressekonferenzen von Sony und Nintendo, haben aber auch noch ein paar andere Sachen zu besprechen und ich bin auch heute wieder euer Moderator Toni und mit dabei René.
Hallo.
Außerdem David.
Guten Tag.
Und Philipp.
Hallo.
Und wir haben jetzt 21.15 Uhr am 14.06. und wir haben vor genau einer Stunde angefangen, eigentlich unsere Aufnahme zu machen. Und das hat jetzt für genau eine Stunde nicht funktioniert. Aber das ändert nichts daran, dass ich zumindest noch voll in E3-Stimmung sind. Und die E3 geht ja auch noch weiter. Also wir haben jetzt gerade Mittwoch und ich freue mich auch dann heute am weiteren Abend noch auf tolle neue Events auf der E3 und auch morgen dann weiter. Ja, Marcel ist heute leider nicht dabei, aber mit dem werde ich morgen auch noch unsere, vermutlich dann finale E3-Aufnahme machen und dann mal sehen, was noch so alles dabei rauskommt. Aber ja, ich bin voll in E3-Stimmung. Die Pressekonferenzen haben wir jetzt alle hinter uns, sind inzwischen auch schon einen Tag davon entfernt. Na gut, Nintendo war gestern Abend noch, aber das Tolle ist, für mich beginnt danach eigentlich wirklich erst die zweite Hälfte von der E3 mit tollen anderen Sachen direkt vom Showfloor. Dieses Mal sogar noch besonders vielen Ankündigungen, die zusätzlich gemacht werden nach den Pressekonferenzen, die insgesamt, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz so umfangreich waren. Also vor allem bei Sony hat man es gemerkt, die gerade mal eine knappe Stunde ging und direkt davor zum Beispiel in der Pre-Show gab es schon mehr Ankündigungen, also nicht mehr, aber zusätzliche. Bei Nintendo hatte man das gleiche, die ganze Stunde nach Nintendos Pressekonferenz, die zum Beispiel nur eine halbe Stunde ging, gab es dann neue Ankündigungen und so weiter. Und es geht jetzt immer weiter. Also ich werde mich heute Abend dann auch wieder vor die Streams setzen und weiter Sachen angucken. Und ich mag die drei Berichterstattungen. Mein größtes Problem ist tatsächlich, dass es fast zu viel ist. Also ich wechsle dann teilweise wirklich zwischen den Channels hin und her. Jetzt, wo noch YouTube-Streaming dazugekommen ist, ist es noch komplizierter geworden, weil jetzt wechsle ich auch noch zwischen Twitch und YouTube hin und her und gucke, was wo läuft. Viele senden dann auch wirklich auf beiden Kanälen, was ich auch erstaunlich finde. Und es gibt aber tolle Sachen. Und ich würde einfach mal ganz allgemein fragen und ganz ehrlich, wie hat euch die E3 bis jetzt gepackt, gar nicht gepackt oder ja, wie ist das bei euch im Moment?
Als Event hat es mir gefallen, das habe ich ja schon in der Folge davor gesagt. Die Spiele, die vorgestellt wurden, fand ich jetzt größtenteils leider nicht so interessant, wie erhofft. Also da hätte ich so ein bisschen mehr erwartet.
Okay, zum Beispiel? Also was mehr? In welcher Richtung?
Oder zumindest nicht andere Spiele. Ich meine, Beyond Good and Evil 2 warte ich seit Ewigkeiten drauf und auch ein paar andere Sachen interessieren mich. Aber das, was man da jetzt gesehen hat, das Material fand ich jetzt bei nicht so wahnsinnig interessant.
Okay.
Metro 3 war ein cooler Trailer und ja.
Ja, okay. Heißt aber nicht Metro 3, ne? Das heißt irgendwas, Metro irgendwas, irgendwas. Okay, David?
Ich habe den Namen vergessen.
Exodus,
ja, glaube ich. Exodus, genau. Exodus war's. David?
Ich habe es vergessen schon wieder. Ich würde sagen, insgesamt ähnlich gut wie letztes Jahr, auch wenn dieses Jahr wahrscheinlich insgesamt weniger überraschende neue Ankündigungen dabei waren. Das meiste war ja eh schon im Voraus bekannt. Aber ich denke, ich bin trotzdem genauso zufrieden wie letztes Jahr. Dieses Jahr Sicherheit viel mehr Spiele dabei habe, die ich spielen will. Also weiß ich nicht, Evil Within 2, Far Cry 5, Days Gone, South Park und den ganzen möglichen Zeug da. Da kommen wir gleich wieder noch drauf. Auch wenn das vorher bekannt war, freue ich mich trotzdem auf die vielen coolen Spiele, die jetzt demnächst rauskommen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob
ein oder andere Überraschung.
Ich weiß nicht, ob ich zustimmen würde, dass es ähnlich gut war wie die letzten Jahre. Ich finde, der Vorteil vielleicht dieses Jahr bei der E3 war, dass ungefähr alle Publisher auf einer Ebene waren, was die Qualität anging, aber das war eben auch gleichzeitig schade. Also die letzten Jahre konnte man sich vor allem bei Sony dann drauf verlassen, dass das eine Hammer-Pressekonferenz wird. Also ich glaube, viele waren sich letztes Jahr einig und das höre ich jetzt auch dieses Jahr wieder bei der E3, dass die Sony-Pressekonferenz vom letzten Jahr die bisher beste E3-Pressekonferenz überhaupt war. Und ich erinnere mich auch, dass das ein totaler ein unglaubliches Event war mit einem Trailer nach dem nächsten, einer Ankündigung nach der nächsten, dass man total weggeblasen war. Und auch im Jahr davor kann ich mich erinnern, dass so einige Überraschungen dabei waren. Und da war ich dieses Jahr schon ziemlich ernüchtert. Also die Spiele waren immer noch gut, aber das Event war eigentlich ziemlich unspektakulär. Und so war es, also auch die Tatsache allein, dass die Pressekonferenzen so weit gestreut waren über die Tage, war zwar für uns leichter, weil wir einfacher darüber berichten konnten und eben nicht direkt am Montagabend drei hintereinander kamen, aber gleichzeitig die Tatsache, dass alles so aufgestreut war, hat auch immer so, ja okay, dann hatte man halt jeden Tag so eine Sache und dann war es wieder vorbei und man konnte sich vielleicht die Nachberichterstattung oder so angucken und so ungefähr jede Pressekonferenz hatte eine große Überraschung. Aber insgesamt war es irgendwie nicht diese geballte Ladung an tollen Überraschungen, sodass man dann, also ich erinnere mich wirklich noch, dass ich bei den vorangegangenen E3s teilweise dann, vor allem wenn ich Sony noch in der Nacht geguckt habe, was ich ja nur wirklich selten gemacht habe, dass ich danach dann wirklich nicht einschlafen konnte, weil es einfach so viel cooler Scheiß war hintereinander weg.
Das war zu viel. Ja, war ja letztes Jahr eh nicht zu
viel. Vielleicht lag das auch an dem ganzen Koks, was du immer über die E3 erzählst.
Ja, es gehört dazu.
Muss ja auch alles mitkriegen, ne?
Ja.
Ja. Naja, und viele der Sachen, die letztes Jahr bei Sony angekündigt wurden, die sind ja auch noch gar nicht draußen. Da haben wir jetzt Neues zu gehört, aber auch nicht zu allem. Also das zieht sich ja auch noch ein bisschen hin. Deswegen kann man ja vielleicht auch nicht jedes Jahr so viele krasse Neuankündigungen machen. Ja. Aber ich war trotzdem, denke ich, einigermaßen zufrieden.
Okay, mich würde interessieren...
Auch wenn das hohe Niveau vom letzten Jahr natürlich nicht gehalten werden kann.
Mich würde interessieren, wie es bei dir ist, René, weil wir hatten letztes Jahr schon darüber geredet, dass du zum Beispiel die Pressekonferenzen an sich auch nicht so besonders spektakulär oder sehenswert findest, im Gegensatz zu, ja, im Prinzip einfach nur die Trailer zu sehen.
Ja, finde ich auch nicht und gerade die allererste PK mit EA wurde das, da habe ich echt gedacht, boah, das war ja echt eine Schnorchnummer.
Ja. Und zustimmen.
Im Nachhinein ist es noch viel extremer, wie schlecht die EA-PK eigentlich war. Ich bin immer noch nicht so voll der Überzeugung, dass man jetzt immer E3 gucken muss und wenn ich jetzt keinen Podcast gehabt hätte, dann hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht angetan, muss ich leider gestehen, weil der Event-Charakter ist vielleicht noch eher da, wenn man selber vor Ort ist, aber bei mir kam das nicht richtig rüber. Und auch so viele Gespräche, die man sonst hatte, boah, hast du das gesehen? Auf der E3 wurde das und das angekündigt und diese Szenen wurde gezeigt, das hat mir irgendwie gefehlt. Also es wurden schon ein paar neue Sachen angekündigt und auch gerade bei Sony gab es ein paar coole Videos zu sehen, aber es gab jetzt nicht so ein richtiges Gesprächsthema wie
bei Watch Dogs
damals. Watch Dogs 1 zum Beispiel früher war.
Genau.
Ja, genau, das hat mir dieses Jahr einfach gefehlt.
Ja. Da muss ich zumindest meine Twitter-Timeline loben. Also dort hatte ich fast immer eine Diskussion, in die ich so ein bisschen mit einsteigen konnte. Aber es stimmt, dass so übermäßig war vielleicht nicht ganz so viel zu bereden. Wie gesagt, für mich machen die Pressekonferenzen auch wirklich nur die halbe Miete aus bei der E3. Also für mich kommt ganz viel dann erst später auf dem Showfloor dazu. Und da gibt es jetzt halt noch... Na, ich weiß nicht, also als ich das ganz am Anfang verfolgt habe bei der E3, da war halt wirklich... Da hatte ich zumindest mehr so das Gefühl, okay, das ist wirklich alles mittendrin. Und so, man hat das Gefühl, die Leute gehen quasi so ringsherum, während... Auf den kleinen Bühnen, die Interviews geführt werden und so. Jetzt, Jahr für Jahr, habe ich immer mehr das Gefühl, dass sich viele von den größeren Seiten mehr in Hinterräume wirklich zurückziehen und dort ihre Sachen machen. Und nur noch zum Beispiel der PlayStation-Stream, die sind wirklich auf dem Showfloor mit ihren Sachen. Und Nintendo, glaube ich, auch. Aber das sind nur so Kleinigkeiten. Ich meine, das vergisst man relativ schnell. Eine Sendung, die mir jetzt wirklich gut gefallen hat, wenn man es so nennen möchte, ist EA Colosseum. Ist, glaube ich, von Jeff Keighley produziert. Oder zumindest in die Wege geleitet, ist auch auf seinem YouTube-Kanal unter anderem, also Gameslice. Und da, das ist wirklich so ein Programm, das dann, weiß ich nicht, so am Stück 8 Stunden läuft und dann wirklich verschiedene Leute dort kommen. Also es ist quasi wie so ein Talkshow-Forum, könnte man fast sagen. Und da sitzen dann eben ganz verschiedene Leute, irgendjemand ist immer da zum Moderieren oder Interview führen und die anderen Leute kommen dann dazu und reden über irgendein bestimmtes Thema. Aber das wirkt fast so beliebig ausgewählt. Also das Beispiel, was ich euch genannt hatte, war, dass gestern zum Beispiel Tim Schäfer und Jack Black da waren. Und dann hat Jack Black einfach die Moderation übernommen, was direkt schon zu vielen Comedy-Momenten geführt hat, weil er sich dann einfach so absichtlich dumm angestellt hat. Also so Standardfragen gestellt hat und so, keine Ahnung, was ist dein erstes Videospiel? Und später war es dann einfach nur, wo wohnst du? Und alles so ein Blödsinn. Und es war schon sehr lustig. Auf jeden Fall ganz viele verschiedene Leute, teilweise aus der Spieleindustrie, teilweise aus der Filmindustrie, die dann halt zusammen dort gesprochen haben über Storytelling und so weiter. Und das ist echt interessant. Als ich heute eingeschaltet habe, ging es dann halt um VR und zwischendurch noch ganz andere Sachen über Streaming. Sollte man lieber bei YouTube oder Twitch streamen? Wie wird man überhaupt Streamer? Und so weiter und so weiter. Also das ist echt toll, weil das ist, geht halt darüber hinaus, über dieses übliche, einfach nur, wir holen jetzt die Spieleentwickler und spielen dann das Spiel für eine Stunde. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Sony-Pressekonferenz. Ich würde euch einfach mal fragen, was für euch ist da jetzt besonders herausgestochen? Also was hat euch da irgendwie besonders gehypt oder so?
Ja, ich hatte ja schon in der ersten Aufnahme zur E3 gesagt, ich hätte gern Horizon Zero Dawn DLC angekündigt. Mhm. Und das gab's dann ja auch. Ja. Man hat zwar jetzt noch nicht so viel erfahren, außer dass es wahrscheinlich ausschließlich im nördlichen Gebiet spielt, irgendwo in dem Schneegebiet. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Könnte Standalone werden, eventuell. Mhm. Weil der Trend gerade dahin geht, DLC auch mehr Standalone zu machen und das könnte ich mir hier auch gut vorstellen.
Ja, gerade so spät nach dem Hauptspiel und das wird ja wahrscheinlich wieder ein recht großes DLC.
Mal gucken, wie das ist nicht spät, das ist sogar noch relativ, also das ist noch im angemessenen Rahmen auf jeden Fall. Also das Spiel kam ja gerade mal vor 3 Monaten oder so raus. Die Witcher DLCs kamen, glaube ich, im Folgejahr, oder? Also ein Jahr später.
Okay, aber die waren ja auch wieder riesig. Also ich hoffe, dass das auch wieder recht groß wird. Ja, mal gucken. Ist ja, glaube ich, für Herbst angekündigt oder Ende 2017 auf jeden Fall noch, ne?
Ja, denke auch.
Ja. Ansonsten, Days Gone hat mich auf jeden Fall angesprochen.
Okay, was daran? Weil viele sagen so, das ist, also mich spricht's auch an, aber einfach nur, weil ich mehr Singleplayer-Spiele will mit interessanten Stories und viele sagen aber auch zu Recht, dass es einfach, das wirkt halt so ein bisschen wie ein ärmeres The Last of Us oder so, keine Ahnung.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich denke ja, das geht eher in die Richtung Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob das Open World sein wird. Aber es sah ja in dem Gameplay-Video jetzt schon recht nach Open World aus.
Ja,
aber
auf jeden Fall.
Kann man ja auch einfach so darstellen. Aber ich denke, es wird Open World sein. War halt ganz cool gemacht mit den Zombie-Horden, die dann da durch Geräusche irgendwie manipuliert werden, dass sie dann die Gegner angreifen und so. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Es sah recht atmosphärisch aus. Ich hätte auch wieder Lust auf so ein Zombie-Survival-RPG, was auch immer. ich bin gespannt, was sie daraus machen. Aber das wird ja auch noch was dauern, glaube ich.
Weiß nicht, wurde eine Zeit genannt?
Das weiß ich eben nicht.
Ich denke nicht, dass das noch so lange dauert. Aber die meisten Sony-Spiele waren auch Anfang 2018. Ja, eine Sache, die mich so ein bisschen enttäuscht hat, also einerseits war bei Sony die Show relativ reduziert. Der Einzige, der wirklich auf die Bühne kam, war Sean Layden und auch nur 2-mal. Und man hat das bei den anderen auch schon gesehen, dass die viel weniger Show gemacht haben, weil sie wahrscheinlich die letzten Jahre mitbekommen haben, oh, Sony macht Trailer nach Trailer, das kommt jetzt gut an. Aber ich finde halt, die Mischung hat es immer ausgemacht. Und hier war halt wirklich nur, okay, 2-mal auf die Bühne und der Rest war einfach nur, ja, Trailer hintereinander. Also so, wie man es im Prinzip auch später bei YouTube gucken könnte. Da hat mir dann schon ein bisschen so der Event-Faktor gefehlt. Und bei den Spielen ist mir halt aufgefallen, dass leider dort, also was wir auch gelobt haben in den letzten Jahren, dass Spiele einfach direkt mit Gameplay angekündigt wurden und nicht mehr Trailer. Und dieses Jahr waren wieder fast alles Trailer. Days Gone war eine von den wenigen Ausnahmen, wo direkt mit Gameplay gestartet wurde und es dann so weiterging. Aber es gab ganz viele Spiele, die, ja, wo einfach zu 90% die Trailer gezeigt wurden und dann vielleicht noch ein bisschen Gameplay mit rein. Also fand ich ein bisschen schade. Auch wenn Trailer natürlich auch gut die Stimmung setzen können manchmal, aber keine Ahnung. Ja, haben die anderen eine Meinung zu Days Gone?
Days Gone sieht an sich cool aus, aber ich bin irgendwie gar kein Fan von der Zombie-Thematik. Und keine Ahnung. Das ist eigentlich auch schon der einzige Kritikpunkt. Und es hört sich jetzt vielleicht irgendwie dumm an, weil das Spiel an sich sehr gut produziert aussieht und so. Und irgendwie auch spannend. Aber ja, keine Ahnung, das mit den Zombies nervt mich halt so, dass ich nicht so richtig Bock drauf habe.
Ja, ich habe in dem Fall auch nicht so viel Lust auf die Zombies, muss ich ehrlich sagen. Also, obwohl ich normalerweise nicht so viel gegen Zombies habe, aber ich weiß auch nicht, das ist so. Also das Coole in dem Fall ist natürlich, dass man die so in Massen abschießen kann. Das sah schon ziemlich toll aus. Und ich habe immer gesagt, Zombie-Szenarien sind gut, weil man eine Menge an Geschichten erzählen kann. Aber es wirkt jetzt...
Ich finde, alles sieht ziemlich cool aus an dem Spiel. Aber wo du gerade gesagt hast, das mit dem Massenabschießen sieht cool aus, was man übrigens auch wunderbar aus dem Zusammenhang reißen könnte. Aber egal. Auf jeden Fall sieht cool aus. Aber diese Thematik reizt mich einfach gar nicht mehr, weil die so ausgelutscht ist.
Ja, aber man kann ja endlos Sachen aus der Zombie-Thematik machen. Das kann ja einfach nur die Rahmengeschichte sein, aber es wirkte hier halt schon sehr wie, ja, es ist halt, keine Ahnung, es scheint mir schon eher die übliche Zombie-Geschichte zu sein. Und das, was wir zuerst von dem Spiel gesehen haben, war ja mehr so das mit dem Motorrad durchs Land fahren und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel das letztendlich davon wird. Aber keine Ahnung, also ich meine, ich will einfach mehr Singleplayer-Geschichten. Und da nehme ich dann auch gerne Days Gone. Okay, was noch? René, was für dich herausgestorben bei Sony?
Achso, ich glaube übrigens auch, dass ich Days Gone spielen werde, aber irgendwie, ja, okay. Keine Ahnung, es hat dich jetzt nicht geflasht oder so. Wäre es irgendwas anderes, wäre es diese Inszenierung, ich weiß es nicht, wäre es diese Inszenierung dann bei einem anderen Thema, dann würde es mich wahrscheinlich umhauen, aber irgendwie keine Ahnung.
Aber war die Inszenierung so besonders?
Inszenierung, irgendwie das gesamte Erscheinungsbild war ziemlich cool, nicht die Inszenierung. Ich bin müde, ich vertausche die ganze Zeit Wörter.
Ausrede kannst du aber nicht jedes Mal benutzen.
Okay. Es ist aber echt so. Also ich bin im Moment sehr viel, sehr müde.
Oh. Sehr viel. Sehr viel, sehr müde. Kindergarten.
Sehr viel, sehr müde. Ja. Das liegt übrigens daran, dass ich ein bisschen müde bin, diese Sprache.
Okay. Oh, okay. Okay, Philipp, René.
Ich fand Spider-Man am besten.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es halt ein cooles, flottes Actionspiel und mit ja, halt, ich weiß nicht, ist halt ein aufgeräumter Bildschirm mit dem Großstadt-Setting, was man so nicht so von Kampfspielen eigentlich kennt. So New York oder was weiß ich, wo das spielt. Und ja. Die Animationen sahen toll aus und es gab ganz viele verschiedene Moves und es sieht einfach lustig aus zu spielen. Und Spider-Man ist eigentlich eh immer toll.
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, ob Spider-Man...
Der letzte Satz hat mir gefallen.
Ich frage mich, ob Spider-Man vielleicht doch nicht mehr das wird, was wir dachten, was das wird. Weil es sah jetzt viel weniger aus als ein Open-World-Superhelden-Spiel, sondern mehr wie... Also der Vergleich, den ich direkt nach der Konferenz gehört habe, war im Prinzip wie Uncharted im Spider-Man-Setting. Mit ganz vielen Set-Pieces und so weiter. Und ich wäre voll dafür. Ich wäre aber auch in dem Fall ausnahmsweise für die Open-World, einfach weil nun mal das Rumschwingen und so das Coole daran ist. Und ich bin der Meinung, dass wir immer noch nicht das Superhelden-Spiel bekommen haben, das wir verdienen. Ich meine, Infamous ist es so ein bisschen, die Infamous-Spiele, aber Superheld sein bedeutet für mich eigentlich immer noch, dass man wirklich, ja, keine Ahnung, Hilfeschreie von den Bürgern annehmen kann, dass man vielleicht wirklich
Batman.
Als... Dass man, ja, genau das ist es nicht. Ich spiele gerade Batman, wie heißt das aktuelle?
Arkham Knight.
Und das ist halt schon wieder eine Stadt, in der es noch Kriminelle gibt. Ja, toll. Also,
ja, okay, das meinst du.
Ja, und ich will halt, also, wenn es nach mir ginge, wäre man sogar als Peter Parker unterwegs, würde dann einen Hilfeschrei bekommen und dann schnell einen Platz suchen, um sich zu verwandeln. Umzuziehen, meine ich. So, vielleicht so, dass man noch einen Entdeckungsmeter
ich
hat.
Ich dachte, du meintest, dass wir noch kein gutes Superheldenspiel bekommen haben. Du meinst, dass wir noch keinen Superhelden-Simulator quasi haben.
Ja, noch kein Spiel, in dem man wirklich Superheld sein kann, sondern einfach nur ein
Okay, ja, das verstehe ich, wenn du das so meinst. Ja, ja, klar, okay, das stimmt.
Und ich habe die Hoffnung, dass das schon dieses Spiel ist. Also ich glaube, die früheren Spider-Man-Spiele so auf dem GameCube und so hatten das auch ein bisschen, dass man dann, dass es halt so Hilferufe in der Stadt gab. und dass man dann hineilen konnte, aber ich will es halt wirklich, also ich will, dass es halt so Zufallsevents gibt, wie bei GTA oder Red Dead Redemption, dass Leute Hilfe brauchen auf der Stadt und ich kann dann schnell einschreiten, während halt die Story gleichzeitig stattfindet. Das komische Geräusch hört übrigens nicht auf. Jetzt schon. Ja, aber trotzdem, also das Einzige, was mich jetzt direkt gestört hat an dem Trailer, war halt einfach voller Quicktime-Events. Man hat so gut wie nichts selbst gemacht. Das war wirklich, also es hat mich schon fast mehr an Azuras Wrath oder so erinnert, als jetzt wirklich an ein modernes Actionspiel, wo man die meisten Sachen selbst machen kann. Das war wirklich auf dem Dach, klicken, 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 dann hoch zum Hubschrauber, das klicken, jenes klicken. Und es kann schon cool sein, sah es so aus, als wären es fast nur Quicktime-Events. Es könnte schon fast ein Quantic Dream-Spiel sein oder ein Telltale-Spiel oder so, so wie das aussah.
Naja, ganz so extrem fand ich es jetzt nicht.
Ja, nicht ganz so extrem, das stimmt. Aber es war trotzdem schon ganz schön auffällig. Okay, David, was sagst du zu Spider-Man?
Ach, ich weiß nicht, bei Superhelden-Spielen, ich kann mich da nicht so für begeistern. Es sah auf jeden Fall cool aus, ich glaube aber nicht, dass ich es mir kaufen werde.
Okay.
Wenn es so cool sein wird. Ich werde es vielleicht mal irgendwie beim Kumpel anzocken oder so, aber kaufen glaube ich nicht. Ihr könnt mir dann ja sagen, wie begeistert ihr seid, und dann gucke ich es mir vielleicht auch mal an.
Also ich stimme René zu, für mich war das auch das Highlight, glaube ich, von der Pressekonferenz. Und ich glaube, da waren wir uns letztes Jahr auch schon einig, dass Spider-Man zu den besten Sachen gehört, die dort angekündigt wurden. Ich bin ziemlich gehypt darauf, vor allem, weil es an keinen Film gekoppelt ist, sondern eine eigene Geschichte. Und die Art, wie man durch die Stadt geschwungen ist und so, sah schon ziemlich cool aus. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Ziemlich cool.
Ja, ich mochte ja eigentlich so ziemlich jedes Spider-Man-Spiel, was ich gespielt habe. Und das waren einige. Ich kenne jetzt von keinem mehr den Titel. Aber fand ich immer cool. Aber irgendwann hat sich es dann einfach nicht mehr... dann war es nichts mehr Neues. Und jetzt habe ich auch nicht mehr so Lust drauf, das nochmal zu spielen. Das sah total cool aus. Mir haben diese ganzen Moves gefallen. Ich fand es cool, dass man mit der Umgebung interagieren konnte und so. Aber insgesamt war es irgendwie nochmal das Gleiche, so fand ich.
Im Vergleich zu welchem Spider-Man?
Zu allen Spider-Man-Spielen, die ich gespielt habe.
Achso. Ich glaube, das Problem ist ja, also es gab bisher Spider-Man-Spiele mit verschiedenen Qualitäten. Die letzten zwei oder so, die rauskamen, das war dieses Web of Shadows und das, was davor kam. Die waren halt im Prinzip Batman-Arkham-Klone, wo man das Kampfsystem so hatte und dann...
Eins davon habe ich...
Okay, und mehr so eingeschlossene Räume, wo man wirklich in Innenräumen war und so weiter, was bei Spider-Man schon mal totaler Quatsch ist. Und dann gab es so Sachen wie Spider-Man 2, also zum Film, wo dann von vielen das Schwingen gelobt wurde, dass das cool ist und so. Und es gab aber noch kein Spider-Man-Spiel, das halt wirklich alles geschafft hat. Und das hier scheint wirklich die Mischung aus diesen Sachen zu sein. Das tolle Schwingen plus dieses Kampfsystem, was so ein bisschen an Batman Arkham erinnert und so weiter.
Ich glaube, ich habe übrigens doch eher das mit dem Schwingen gespielt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, weil das war definitiv cool, da rumzuschwingen. Und das war nicht so viel in engen Räumen. Okay. Aber es wurde trotzdem sehr viel mit den Batman-Spielen verglichen.
Okay. Ja, was hatten wir noch bei der Pressekonferenz? Es gab bei Sony leider nicht viele Überraschungen, das war schade. Generell war, glaube ich, nichts, was jetzt wirklich kommt. Also es gab Sachen, die neu angekündigt wurden, aber ich setze das meiste bei Sony wirklich immer auf den Eröffnungstrailer und das war in dem Fall Uncharted The Lost Legacy, was wir ja nun mal schon kannten. Nee, war das? Doch, das war der Eröffnungstrailer, ne? Ja, yep. War ja auch die Musik dazu. Was wir nun mal schon kannten und ich setze halt immer darauf, so wie letztes Jahr war es halt God of War und das war einfach super. Das war direkt schon die erste Überraschung in den ersten paar Sekunden. Und ich freue mich auf Uncharted Lost Legacy, es kommt ja jetzt auch bald raus. Ich will unbedingt mehr Uncharted. Ich mag, wie gesagt, Chloe nicht so besonders und ja, wie fandet ihr den Trailer?
Ich fand den auf jeden Fall, Verzögerung. Ja, dann red du, David.
Nee, ich wollte jetzt nur sagen, sah auf jeden Fall cool aus, aber ich muss erstmal die ersten drei Teile spielen. Teil 4 habe ich ja schon gespielt.
Achso.
Also, ja gut, dann jetzt muss ich noch die ersten drei nachholen und dann werde ich das mit Sicherheit auch spielen, weil ich auch Lust an Uncharted habe. Allein nach dem vierten, aber ich denke, die wird mir auch nach den ersten drei nicht vergehen. Also werde ich es auf jeden Fall spielen, sah cool aus.
Es sieht Setting. Vor allem extrem umfangreich aus, dafür, dass es auch nur eine Erweiterung ist. zu Uncharted 4 gab es ja, so viele neue Orte und so weiter. Oh mein Gott.
Aber das ist schon Standalone, oder?
Ja, es ist Standalone. Und sie scheinen das Projekt dann doch ziemlich ausgeweitet zu haben, weil sie sprechen jetzt von so 8 Stunden Spielzeit und das wird auch 40 Euro kosten, glaube cool. ich.
Genau.
Ah, okay. Ja. Das ist nicht cool.
Also, ja, dafür, dass es quasi ein vollwertiges Spiel ist, finde ich schon eigentlich gerechtfertigt. Aber das Einzige, was mich stört, und das war schon in Uncharted 4 so ein bisschen der Fall, obwohl ich das Spiel liebe und gerade auch kurz davor bin, das nochmal zu spielen, Naughty Dog ist ein bisschen mehr The Last of Us als alles andere jetzt geworden, seit The Last of Us so erfolgreich war. Und auch hier, es ist ein minimales bisschen Humor im Trailer, aber Uncharted war mal voll Humor. Und so ein bisschen Drama vielleicht noch. Und jetzt inzwischen ist es halt ganz, ganz viel Drama, ganz viele Konflikte. Man weiß schon, dass diese beiden Protagonistinnen hier sich irgendwann gegeneinander. Heitere Stimmung dazu und nicht, dass alles immer nur schlecht ist. Und ich hoffe natürlich, dass das in dem Spiel durchkommt. Aber ich fürchte fast, das wird so eine Geschichte über Verrat und keine Ahnung. Wir wollen eigentlich nicht zusammenarbeiten, müssen es aber und so weiter. Und das hat Naughty Dog jetzt echt oft gemacht. Also es war in The Last of Us so, dann in der Erweiterung von The Last of Us war es so ähnlich, wo es dann diese ganzen Konflikte gab und dann natürlich ganz, ganz viel in Uncharted 4. Also ich hoffe, sie vergessen nicht, dass diese Spiele auch so ein bisschen leicht und lustig sein sollen. Naja, ich bin gespannt.
Jo, Ende August kommt's raus, glaube ich.
Genau.
Ja, mir hat der Aufbau der Präsentation da sehr gefallen mit dem Lied am Anfang.
Ja, das war cool.
Vor allem der Wasserfall auf der Bühne.
Im Prinzip das gleiche, was Sony letztes Jahr auch gemacht hat, war es dort das God of War Lied, was dann, also da haben sie auch mit Musik angefangen und dann war es, glaube ich, God of War, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, die Bühne wurde auch kaum benutzt. Okay, Shadow of the Colossus war noch ein ziemliches Highlight für mich. Ich war echt überrascht. Ich dachte,
ja, aber
was zur Hölle? Ich wusste, das ist ein Team Ico-Spiel, weil die immer ungefähr in der gleichen Umgebung spielen. Und ich dachte, was zur Hölle, jetzt schon das nächste? Also die nächste Ankündigung, das kann natürlich heißen, in 10 Jahren kommt's raus. Aber ja, dann war es halt Shadow of the Colossus und es sieht echt super aus. Also ich freue mich, das Spiel nochmal in der Form zu spielen. Ich meine, Shadow of the Colossus sah schon immer super aus. Es hat so einen extrem enormen Maßstab. Und das jetzt nochmal in moderner Grafik zu spielen, wird unglaublich, glaube ich. Also das wird, wenn es wirklich gut umgesetzt wird und nicht irgendwie wieder Lags hat, wie damals die Originalversion, dann werden viele, und ich eingeschlossen, glaube ich, ziemlich weggeblasen davon sein, wenn man dann in dieser Grafikqualität auf die Riesenkolosse drauf klettert und so weiter. Darauf freue ich mich.
Ich fand's komisch. Was war das letzte Remake? War das nur für die PS3, oder?
Ja, das war die HD Collection mit Ico und Shadow of the Colossus.
Ja, ich hatte irgendwie gedacht, das gibt's auch schon für die PS4, aber anscheinend habe ich mich da falsch erinnert. Deswegen hat's mich so verwundert. Ja? Warum kommt das jetzt nochmal?
Ja, das ist aber auch ein legitimer Punkt, dass das Spiel im Prinzip schon mal remaked wurde, wobei es in dem Fall eher ein Remaster war. Ein sehr gut gemachtes, was echt nochmal einen großen Unterschied gemacht hat. Aber hier sah es ja wirklich schon so aus, als ob das komplett neue Texturen wären und so weiter. Und ich bin froh, dass Bluepoint das übernimmt, weil die machen echt gute HD-Remakes. Also da können wir uns, glaube ich, auf einiges freuen. Okay. Bei Sony ansonsten. Ja, wie fandet ihr den Marvel vs. Capcom Infinite Trailer? Ich fand die... Also ich meine, ich finde das Konzept von Marvel vs. Capcom generell ganz cool. Ich finde, das sind zwei tolle Universen, die da aufeinandertreffen. Aber es war schon so, es war schon fast so Mindfuck irgendwie die ganze Zeit dort. Wie heißt da von Guardians of the Galaxy, der Waschbär, mit Dante diskutieren zu sehen oder beziehungsweise zu reden und die Pistolen auszutauschen und so. Das war so merkwürdig irgendwie. Das, ja, keine Ahnung. Kam mir komisch vor.
Ja, ganz nett, aber ich werde es wohl auch nicht spielen.
Ja, ich auch nicht.
Wie witzig, aber.
Wobei, man kann jetzt auch schon die, was waren das, Story-Demo oder sowas sogar schon runterladen auf der PS4?
Jetzt habe ich die Seite gerade geschlossen. Ja, da stand gerade irgendwie sowas, genau.
Okay. Ist aber generell schade, das hat auch komplett gefehlt dieses Mal bei der E3. Irgend so ein ab jetzt sofort verfügbar, ab jetzt im PlayStation Store, ab jetzt im Xbox Store oder irgendwas. Nichts, also wirklich außer die Demo. Nichts, was irgendwie sofort rauskam, angeboten wurde.
Tony hatte gestern irgendwas geschrieben, oh, es kommt gerade Detroit Become Human im PlayStation Stream. Ja. Und ich habe gelesen, im PlayStation.
Direkt zur PlayStation gerannt.
Das wär's. Aber damit kommen wir direkt schon zum nächsten Thema. Detroit Become Human. Ich freue mich immer noch riesig auf das Spiel. Ich glaube, es hat sehr gute Chancen, das beste Quantic Dream Spiel zu werden. Ich fand den Trailer in dem Fall jetzt aber nicht so interessant. Also,
willst du, dass ich aus dem Podcast austrete?
Keine Ahnung. Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es an Heavy Rain rankommt, aber die Sache, die letztes Mal gezeigt wurde oder bisher von Detroit Become Human, war immer so eine Crime-Geschichte mit, ja, irgendwie, so ein irgendwie mit einer Geiselnahme und Morde, die untersucht werden. Und das hat man später nach der Präsentation auch wieder gesehen im Gameplay, also außerhalb der Pressekonferenz. Aber hier war es halt mehr dieser Aufstand der Androiden und so weiter. Und das interessiert mich nicht ganz so sehr. Das ist mir zu
okay,
sehr diese...
Okay, mich
das,
nämlich auch gar nicht.
Ja, weil mich interessiert mehr die Blade Runner-Richtung und weniger die iRobot-Richtung, wo es dann halt darum geht, dass die alle ausbrechen und ja, keine Ahnung, das war nicht so meins, was hier gezeigt wurde.
Ja, überhaupt nicht. Die sollten wirklich mal bei realistischeren Settings bleiben. Ich finde, das ist echt eine Verschwendung. Weil,
ich fand's ganz okay, die wollten ja auch irgendwie, so habe ich das aufgenommen, so zeigen, oh, deine Entscheidungen haben ganz viele Konsequenzen, wie schon seit hunderten Spielen davor, wie bei The Walking Dead und Mass Effect heißt, dass das immer so ist, aber meistens eher so halbherzig oder so irgendwie hingebogen. Und da haben sie das irgendwie forciert in den Trailer, aber ob das jetzt nur wirklich so kommt, aber ich fand es auch irgendwie erstaunlich oder komisch, dass das jetzt ein ganz anderes Thema war und dass anscheinend viele verschiedene oder mehrere Raubcharaktere gibt, aber es war ja auch schon so bei dem Vorgänger.
Genau. Stimmt, da hat im Prinzip Beyond Two Souls war da eigentlich die Ausnahme. Also ansonsten haben die Quantic Dream Spiele eigentlich immer
viele
Hauptcharaktere. Aber das stimmt, und um Quantic Dream zu verteidigen, bei denen hat dieses Konzept mit den verschiedenen Entscheidungen eigentlich auch immer funktioniert. Also es war zwar nicht unbedingt immer im größten Ausmaß, aber vor allem Heavy Rain hat halt echt gezeigt, dass man ab gewissen Punkten in der Story schon alle Charaktere verloren haben konnte und so. Was jetzt bei The Walking Dead halt nicht so unbedingt der Fall ist und bei den anderen Telltale-Spielen. Und ich bin zwar auch gespannt, wie das im Spiel umgesetzt scheint, aber sie haben jetzt halt Jahr für Jahr diese Entscheidung gezeigt, die verschieden abgezweigt werden konnten. Und es scheint schon so, als ob man extrem viele Möglichkeiten hat. Also sie haben ja dann dieses Cluster gezeigt aus den verschiedenen Entscheidungen und einige davon waren dann halt so, dass man gar nicht erst an diesen Punkt kommt, an dem sie am Ende waren, wo halt der Polizist erschossen wurde oder nicht erschossen wurde. Einige Entscheidungen haben gar nicht erst dahin geführt. Und das ist schon krass. Die Frage ist halt, wenn die Szene dann vorbei ist, wie viele Auswirkungen hat es dann eigentlich noch? Weil das ist dann wieder viel schwerer zu machen, das dann wirklich mitzunehmen. Aber was mir wirklich daran gefällt, und wie gesagt, man hat dann später Gameplay und so dazu gesehen, im Sony-Stream und dann auch bei anderen, dass trotzdem viel mehr von diesen Tatortermittlungen und so drin ist. Und da wurde dann ganz cool gezeigt, wie so der Tathergang simuliert wurde. Man hatte ja auch das war auch in dem Trailer hier, glaube ich, zu sehen. Irgendwas konnte man dort machen, wo man dann auch von den Menschen diese Gitternetzstruktur gesehen hat. Also die Polygone sozusagen. Irgendwie hatte man so eine Art Röntgenblick, aber das war, glaube ich, eher, dass man die Bewegung voraussieht, was die Menschen machen werden. Und das geht halt auch umgekehrt, wenn man den Tatort ermittelt, dann sieht man das halt. Wie wurde jemand von der Kugel getroffen, wie ist er dabei umgefallen und so weiter und so weiter. Und das scheint, also das hat echt Potenzial, total, total super cool zu werden. Und auf den Aspekt freue ich mich auf jeden Fall in dem Spiel. Ich habe ein bisschen Angst vor David Cages Writing in dem Spiel, weil wenn er schon kommt mit so Revolution und so, es kann gut sein, dass er am Ende dann in das Spiel schreibt, dass es irgendwie einen großen Krieg gibt in der ganzen Welt oder der ganzen Stadt oder irgendwas, weil dazu tendieren seine Spiele, außer Heavy Rain leider fast immer. dass am Ende einfach alles ganz extrem und übertrieben wird. Habe ich ein bisschen Angst vor. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber wir haben hier die ganze Zeit Coldplay im Hintergrund live laufen. Das ist ganz cool. Aber ich glaube, man hört es nicht.
Nee. Hä, wie?
Coldplay ist in Leipzig und ziemlich nah bei uns.
Ach so.
Genau.
Aber Phil Collins müsste heute in Köln spielen, aber ich wohne ja leider in der Tür. Aber ich könnte für die Aufnahme jetzt noch kurz nach Köln fahren.
Ja, okay, mach das.
Okay, dann bis gleich. So, okay. Ich bin jetzt in Köln.
Okay, ich glaube, das Letzte, über das wir jetzt im Moment noch reden müssen von der Sony-Pressekonferenz, ist kurz God of War. Ich war nie ein großer God of War-Fan. Meine einzigen Berührungspunkte wirklich mit den Spielen. Ich habe mal versucht, den ersten Teil zu spielen und bin nicht reingekommen. Kratos war mir sofort von Anfang an unsympathisch und ich fand das Gameplay noch nie so besonders. Vor allem im Vergleich zu Spielen, die zur gleichen Zeit schon raus waren, wie Devil May Cry. Ja, hauptsächlich Devil May Cry und später Bayonetta und so, war God of War mir immer viel zu oberflächlich. Und deswegen bin ich da nie so reingekommen. Ich hatte Marcel aber bei
dem... Und Toni geht's halt nicht nur ums Aussehen.
Genau. Ich hatte Marcel komplett beim dritten Teil zugesehen, den er damals bei mir gespielt hat, als er noch keine PS3 hatte. Und das hat mir schon gefallen. Also ich mochte schon immer die Setpieces, so später dann die Story-Momente, wo es so übertrieben episch wurde. Aber so richtig bin ich nie reingekommen. Und ich muss sagen, das, was ich jetzt von dem neuen God of War sehe, gefällt mir aber durchweg. Also ich kann da, weiß nicht, ich glaube, das ist auch so gedacht, dass man mehr oder weniger die alten Teile vergessen soll. Und dann wirklich diese Vater-Sohn-Geschichte hier hat, die, ja, es sagt, glaube ich, jeder und es stimmt auch schon wieder sehr an The Last of Us anmutet, wie alle Sony-Spiele im Moment. Aber ja, wie hat euch das gefallen?
Also ich habe noch kein God of War gespielt. Mhm. Aber es wäre natürlich cool, wenn man mit dem jetzt die alten Teile quasi vergessen könnte und dann nur einen Einstieg finden könnte, dann könnte ich da auch mit der Reihe anfangen.
Ja.
Und ich hätte auch durchaus Interesse daran.
Ich glaube, es wäre aber schon mit dem letzten Teil möglich gewesen. Wie ist der nochmal? Das Prequel, God of War. Wie ist denn der nochmal? Der erschien jetzt vor ein paar Jahren erst. Na egal. Irgendwie hieß der. Achso, Ascension. Ja. Der war auch mal bei PS Plus, aber ich habe ihn auch nie so wirklich gespielt. Naja. Okay, sonst irgendwelche Meinung zu God of War?
Ja, mich hat das Kind tierisch genervt.
Ja, ein bisschen. Stimmt.
Es war auch richtig hässlich, aber die Monster sahen cool aus. Also das ist gerade so seriös. Ja, mich hat das Kind genervt, aber die Monster sahen cool aus. Ja, nee, aber es war halt wirklich so ein, es war ja nur ein Trailer. Man hat ja jetzt nichts vom Spiel gesehen oder so. Der Look hat mir gefallen.
Ach, das meiste war Gameplay.
Echt?
Ja.
Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich bin übrigens müde.
Funktioniert nicht, die Ausrede.
Hä?
Funktioniert absolut nicht mehr.
Okay, ja, nee, das war jetzt auch mehr ein Running Gag, aber ja, scheiße, dann erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so dran. Ich fand auf jeden Fall, dass die ganzen Monster cool aussahen und dass der Junge genervt hat, und dann mehr erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Ich bin auch, während ich mir das Video angesehen habe, mehrmals eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob es während bei God of War war.
Okay.
Ich musste Philipp auch ein bisschen recht geben, also ich fand es jetzt nicht langweilig, aber fand es halt komisch, dass halt anscheinend ist diese Vater-Sohn-Beziehung sehr prägnant in diesem Spiel, und bei God of War hätte ich mir auch ein bisschen mehr Aus-Maul-Action im Video gewünscht.
Also ich finde schon, dass beides mit drin war. Ich mag das Kampfsystem. Also ich finde, es steckt jetzt einfach ein bisschen mehr Wucht dahinter. Die Kamera ist auf jeden Fall näher dran. Man muss sich wirklich vorstellen, die früheren God of War-Spiele waren, ich glaube, feste Hintergründe, feste Kamera und immer relativ weit weg von der Hauptfigur. Ich weiß aber, was du meinst. Also ich mochte einfach, wie es inszeniert war. Zum Beispiel, dass halt am Anfang des Trailers oder des Gameplays hat er die Axt geworfen. Dann hat man sie eine Weile nicht gesehen, am Ende kam sie zurück und man hat gesehen, was mit dieser Axt zurückkam und so. Das fand ich schon ganz clever gemacht. Aber ja, sonst keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob ich spielen werde, aber wie gesagt, ich will Singleplayer-Erlebnisse und die werden immer weniger und ich nehme da einfach alles, was ich kriegen kann.
Ja, kann sogar sein, dass, also das war sogar was mich irgendwie interessiert hat. eigentlich nur wegen den Monstern und weil ich mir vorstellen kann, dass die Kämpfe ziemlich geil werden. Und aus dem von dir schon mehrmals genannten Grund. Das ist so im Moment aber eigentlich bei mir dann meistens der Grund, dass ich irgendwas noch interessant finde.
Ja, ansonsten auf jeden Fall hier Monsters of the Deep, das Final Fantasy Fishing Spiel. Ein unbedingtes Muss für PlayStation VR. Es waren, aber da, die habe ich jetzt leider nicht hier irgendwo stehen, es wurden, glaube ich, 2 Spiele von Supermassive Games angekündigt und es wurde überraschend wenig daraus gemacht aus dieser Ankündigung, obwohl Supermassive zuletzt Until Dawn entwickelt haben und das ein ziemlicher Erfolg war. Das eine ist dieses VR-Spiel, das heißt, glaube ich, es war nicht Inmate, sondern irgendwie ein Wortspiel darauf, glaube ich, oder so ähnlich. Und ich glaube, es wurde noch ein anderes Supermassive-Spiel angekündigt. Aber es war auf jeden Fall nicht Until Dawn 2. Was ein bisschen schade ist. The Impatient hieß es, genau. Genau, es war ein Wortspiel auf Impatient. Na, egal. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Ob das dann nur VR sein wird oder vielleicht nicht. Aber ich glaube, das war's zu Sony. Death Stranding war nicht zu sehen, wurde aber schon vorher angekündigt. Und ja, Kojima wird heute noch das Panel mit John, wie heißt er, Vogt Roberts halten. Über den Metal Gear Solid Film, vermute ich mal. Darauf bin ich noch gespannt. Und ja, Monster Hunter Worlds werde ich dann, glaube ich, morgen mit Marcel nochmal drüber sprechen. Außer ihr habt jetzt noch eine bestimmte Meinung dazu, aber ich glaube, ihr hattet noch nie wirklich Berührung mit Monster Hunter, oder? Okay. Das haben wir doch cool, dass ein Konsolen-Monster Hunter kommt.
Ich habe diesen Wii-Teil einmal gespielt, also den, der damals für die Wii rauskam. Mhm. Ich weiß nicht. Ich glaube, der wievielte war das? Der 5. oder 6.?
Ja, es war irgendein Ableger von Monster Hunter Tri, also Teil 3. Glaube ich.
Okay. Ja, doch, stimmt, du hast recht.
Okay, dann lasst uns noch zu Nintendo weitergehen. Ja, Nintendo. War wieder relativ kurz. Und was mir bei dieser E3 am besten gefällt, ist tatsächlich, dass zusammen jetzt auch mit den letzten Jahren, es werden immer mehr Spiele und Franchises zurückgebracht, von denen immer alle sagen, nee, das kommt nicht mehr zurück, auf keinen Fall. Oder wo man sich schon vorher denkt, die Chancen, dass das zurückkommt, null, niemals, vielleicht 1%. Und all
stimmt,
diese Spiele,
als Half-Life 3 angekündigt wurde, da.
Ich halte Half-Life 3 inzwischen für richtig wahrscheinlich. Einfach aus der Tatsache daraus, dass alle anderen Spiele rausgekommen sind, aber auch wieder nicht wahrscheinlich, weil Valve jetzt 2 von seinen wichtigsten Schreibern schon entlassen hat. Also wird es wohl nicht passieren.
Das wäre trotzdem cool.
Aber so krass, also Shenmue vor 2 Jahren, Final Fantasy VII das Remake, jetzt Beyond Good and Evil und ja, ein neues Metroid Prime 3, was kaum zu glauben ist. Und ein Konsolen-Pokémon wurde jetzt angekündigt, ein wirkliches Konsolen-Pokémon-RPG, was es halt bisher nicht gab. Also ich glaube, es wurde gesagt, Mainline-Pokémon-RPG, also wirklich in der Hauptreihe. Und ich habe, glaube ich, gerade noch ein paar Sachen vergessen, aber es waren auf jeden Fall noch mehr solche Sachen dabei, wo halt wirklich einfach Spiele angekündigt wurden, wo man dachte, die kommen niemals, die kommen nie wieder zurück, diese Franchises. Und ein neues 2D-Metroid auf dem 3DS.
Naja, das sind jetzt, also das sind schon coole Spiele, aber das sie jetzt nicht unbedingt gute Beispiele für, oh, das hätte ich ja nie erwartet.
Oder Half-Life.
Ich finde also ich find schon, weil, ja gut, das ist jetzt nicht das gleiche wie zum Beispiel, dass The Last Guardian dann letztendlich rauskam oder dass Final Fantasy 15 halt nach 10 Jahren oder so rauskam. Aber die, also unter Metroid-Fans ist es halt ungefähr das gleiche. Ich glaube, die Wartezeit ist fast vergleichbar mit Beyond Good and Evil zum Beispiel. Bei seit wirklich ein neues, vollwertiges Metroid rauskam. Außer eben Asa-M, was halt von den meisten gehasst wurde. Aber seitdem ist halt einfach, sind bestimmt mehr als 10 Jahre ins Land gezogen. Aber hättest du sonst noch andere Beispiele, wo das so war?
Nee, also bei Final Fantasy VII und Shenmue gebe ich dir auch schon recht, aber Metroid, das hat halt eine Generation übersprungen, halt die Wii U-Generation. Aber ansonsten war es ja immer da.
Naja, aber ja, okay. Aber nur wirklich, wenn man Asa-M mitzählt. Ansonsten ist halt Metroid Prime
ja,
schon lange Geschichte.
Ja gut, es war halt ein schlechtes Spiel, aber das heißt ja nicht, dass es nicht rausgekommen ist.
Ja, aber es geht ja um die Metroid Prime-Reihe. Und die Metroid Prime-Reihe ist halt lange vorbei. Also klar, es kam zwischendurch auch noch dieses Metroid hier Pinball, glaube ich, und sowas. Klar, das kann man alles mitzählen, aber ein richtiges, vollwertiges Metroid, ja, okay. Aber selbst wenn man Other M mitzählt, wann war das? 2007 oder so? Also ich glaube schon, dass alle mit dem Gedanken rangegangen sind, dass das Franchise für immer tot ist, weil Nintendo sich halt einfach nicht drum gekümmert hat. Du hast recht, das ist nicht ganz auf der gleichen Ebene.
Es gab vor einem Jahr oder so noch ein New 3DS Metroid.
Ja, und das war, ein Multiplayer-Shooter, das war Blödsinn. Also genauso was meine ich. Klar, Konami macht auch hier Dingsspiele, Pachinko, aber das zählt man ja nicht dazu. Ich meine halt wirklich schon Hauptreihe-Spiele und nicht irgendwelche Ableger, um Geld zu machen. Also in dem Sinne, du hast recht, ja, es gab Spiele in diesen Franchises, aber gerade diese Spiele haben halt gezeigt, dass Nintendo total überhaupt nicht mehr, also dass Nintendo total am Arsch vorbeigeht, ob diese Spiele kommen. Aber ja, es ist eine andere Dimension als Shenmue, besonders Shenmue, was schon wahrscheinlich immer noch die größte Überraschung von allen ist. Aber trotzdem ist das für mich so das Thema der E3. Also da waren viele Spiele dabei, wo ich gedacht hätte, die setzt doch jetzt niemand mehr fort. Niemand scheint sich in den letzten paar Jahren darum gekümmert zu haben und so weiter. Und auf einmal gibt's. Oder auch zum Beispiel die Tatsache, dass Rare nochmal ein richtiges Spiel macht und dann Sea of Thieves halt angekündigt wurde. Auch das wurde lange Zeit für so unwahrscheinlich gehalten. Aber ja, zu Nintendo. Ich würde sagen, das coolste Highlight war schon Mario Odyssey. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich will mir irgendwann auch eine Switch kaufen und ich freue mich dann auf jeden Fall darauf, das zu spielen. Ich glaube, viele waren sich einig, dass das Spiel sehr merkwürdig ist. Ich habe gestern auch einen Twitter-Tweet gesehen und ich glaube, ich hatte ihn auch retweetet, wo halt Jake Rodkin war es, glaube ich, von Idle Farms, der halt irgendwie einen Twin Peaks-Post gemacht hat, aber dann mit Mario gemischt, einfach weil es so merkwürdig war. Und das war schon irgendwie lustig. Und da hat noch jemand ein Bild gepostet von Bob mit der Mario-Mütze, das fand ich dann noch besser. Aber ja, gerade die Abschnitte in New York, finde ich, wo dann wirkliche Menschen rumlaufen und daneben dieser deformierte Mario, das sieht schon seltsam aus, aber noch besser wird es dann halt, dass man in die Körper dieser Menschen schlüpfen kann, indem man die Mütze auf sie wirft und dass man durch Stromleitungen reißt und so, das wirkt alles so überhaupt nicht Mario, aber es ist ziemlich cool, finde ich, und es sieht nach sehr viel Spaß aus.
Wie fandet ihr das? Ja, ich fand's auch cool. Man kannte ja schon die Trailer und man hat auch schon diesen Mützensprung gesehen, wo er halt seine Mütze wirft und dann kann er irgendwas da machen oder kann es als Sprungbrett irgendwie benutzen. Aber jetzt hat man endlich gesehen, okay, das hat noch eine ganz andere Bedeutung und ja. Nintendo ist ja auch so dafür bekannt, dass sie halt mit jedem Spiel auch immer was Neues ausprobieren und das war echt ein cooles Konzept, dass man halt mit der Mütze in andere Leute oder Wesen oder was auch immer schlüpfen konnte.
Das hört sich so falsch an, oh Gott.
ja, es wurde später nach der Pressekonferenz wurde noch einiges gezeigt. Gameplay aus Mario und da waren schon Sachen dabei, wo ich jetzt dachte, oh, okay, das sieht schon wieder nicht so cool aus, aber es waren eher Herausforderungslevel, also es waren dann solche Level, wo die Kamera auf 2D gewechselt ist und es sah dann sehr alles aus wie Mario 3D Land auf dem 3DS, was halt, also ich habe es noch nicht gespielt, aber auch ein cooles Mario ist, aber halt kein vollwertiges 3D Mario und wo es sehr langsam vorwärts ging und das Coole an 3D Marios ist ja nun mal wirklich, wenn der Flow einfach da ist, wenn es einfach funktioniert und man vorwärts kommt und Spaß haben kann und so weiter. Und die Außenabschnitte, die wirklichen 3D-Abschnitte sehen auch voll danach aus. Also das scheint schon echt cool zu sein. Ja, ansonsten bei Nintendo war... was war... Es waren insgesamt nicht so viele Highlights, finde ich, wie die meisten Jahre. Es wurden, glaube ich, auch nur Switch-Spiele gezeigt, also keine 3DS-Spiele, aber war, glaube ich, auch eine kluge Entscheidung, sich auf die Switch zu konzentrieren. Ja, fällt euch noch was ein?
Ja, mir fallen leider nur Sachen ein, die nicht so toll waren. Neues Kirby und neues Yoshi, wo ich bei beiden nicht verstanden habe, warum da jetzt ein neuer Teil her muss. Also das vielleicht so ein Gegenteil von dem, was du gemeint, dass das war eine IP, die halt, wo es halt schon genug Spiele dafür gibt. Gerade bei Kirby hatte irgendwie nichts Besonderes. Das sah so aus wie der N64-Teil, dass man halt irgendwie seine Gegner aufsaugt und dann ihre Fähigkeiten hat. Und Yoshi hatte so eine komische Perspektivenspielerei, wo ich erst gedacht habe, oh, das wird wie bei Toad's Treasure Tracker oder wie das heißt, aber dann war es in Wirklichkeit, nee, du hast nur Vorderansicht und Rückansicht und das war's.
Ja, das Yoshi gehört, glaube ich, immer noch zu diesem Woolly-Verse-Universum, oder? Wie heißt das? Woolly irgendwas, wo es erst Kirby gab, also Kirby das magische Garn und jetzt war Yoshi immer noch so, wie heißt das, irgendwas, Woolly World oder so. Was ich zumindest optisch ziemlich schön finde. Bei dem Kirby-Spiel bin ich mir nicht sicher, es gibt auf dem 3DS so ein paar Kirby-Spiele, die in letzter Zeit rauskamen, also auch so ein Free-to-Play-Kirby, was glaube ich ist quasi irgendwie wie Smash Bros., aber nur mit Kirby-Figuren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber danach sieht es so ein bisschen aus, wo dann einfach vier Kirbys gegeneinander kämpfen und das sah jetzt so ein bisschen danach aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was das werden soll. Ich glaube, das, was man eigentlich wirklich erwartet jetzt auf der Switch, ist mehr Third-Party-Support. Und es wurde, wie gesagt, noch ganz viel gezeigt nach der Pressekonferenz, wo dann auch noch einiges rauskommt. Aber es waren halt trotzdem hauptsächlich jetzt die Nintendo-eigenen Titel zu sehen und ja, die Switch hat gerade noch so einen ziemlichen Auftrieb, wie Nintendo jetzt schon eine Weile nicht mehr hatte und ich bin mir nicht sicher, ob sie den voll ausnutzen. Also Zelda kam einfach so gut an, dass sich genug Leute erstmal eine Switch gekauft haben und unbedingt eine haben wollen, aber ja, Mario Odyssey ist dann halt das nächste, was von da an übernimmt, wenn es dann im Oktober erscheint. Aber sie müssen halt mehr versprechen für 2018 und es kam zwar so dieser Spruch irgendwie, wir wollen uns erstmal auf die Spiele konzentrieren, die dieses Jahr erscheinen, aber da kam dann nicht mehr viel. Also keine Ahnung. Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Sonst weiß ich bei Nintendo auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwie ungewohnt für Zelda DLC-Content zu sehen, auch wenn das ja schon angekündigt wurde. Da wurden jetzt zwei DLCs angekündigt. Ist halt einfach noch nichts, was man so mit Nintendo-Spielen verbindet und vor allem mit Zelda so. Aber klar, also die Zeit ist halt einfach gekommen, dass sowas gemacht werden sollte. Und ja, wie gesagt, ich war einfach... Achso, Fire Emblem Warriors sah ziemlich gut aus. Das wurde ja auch noch gezeigt. Und ja, ich bin einfach auf Metroid Prime 4 sehr gespannt. Nach der Pressekonferenz wurde dann noch ein zweites neues Metroid gezeigt, ein 2D-Metroid. Und die Freude war, glaube ich, erstmal ziemlich groß, also auch bei mir. Das einzige Problem mit diesem 2D, also es scheint ein Remake von Metroid 2 zu sein und sieht auch ziemlich cool aus und ich freue mich darauf, das zu spielen. Aber es wird entwickelt von Mercury Steam. Das ist einfach. Also Mercury Steam ist der Entwickler, der bei Konami ab einem gewissen Punkt die Castlevania-Spiele übernommen und in den Abgrund gefahren hat. Und ja, keine Ahnung. Wir hatten hier damals in einer unserer ersten Episoden, hatte ich über das 3DS-Spiel geredet, das 2D Castlevania von Mercury Steam. Wie hieß das nochmal? Irgendwie, das war irgendwie dieser Doppeluntertitel, also Lords of Shadows, Mirror of Fate, Dingens. Und das war halt ein okayes Spiel, aber es kam nicht annähernd an die Metroidvania-Teile ran und ich hoffe, die Tatsache, dass es jetzt bei Metroid in dem Fall ein Remake ist, dass da einfach nicht so viel Spielraum ist, um irgendwas falsch zu machen. Ich meine, es sah cool aus in dem, was gezeigt wurde, aber mein Vertrauen in Mercury Steam ist so etwa bei null. Und es ist halt echt das Worst-Case-Szenario, weil als damals angekündigt wurde, dass sie zu Nintendo gewechselt haben, beziehungsweise gewechselt haben, um etwas für Nintendo zu entwickeln, war halt schon die Vermutung groß, dass es vielleicht Metroid wird, weil Metroid und Castlevania sind ja nun mal einfach die beiden Reihen, die am nächsten beieinander liegen. Aber wie gesagt, es gab halt lange nichts zu Metroid, vor allem kein 2D-Metroid. Das ist jetzt halt echt schon, also das letzte war, glaube ich, Metroid Fusion auf dem Game Boy Advance. Und ich freue mich einfach dort, was zu spielen in der Richtung. Okay, sonst was zu Nintendo?
Ich muss dazu sagen, dass ich Nintendo auch gar nicht mehr sehen konnte.
Ich auch.
Okay.
Aber da das ich erklärt die Möglichkeit habe, was zu spielen, habe ich es dann auch nicht geguckt, weil mir das dann recht egal ist.
Genau, das ist bei mir das Gleiche. Ich bin zwar irgendwie, und ja, ich weiß nicht, ich habe halt eigentlich Bock, den neuen Zelda-Teil zu spielen, aber sich für eine für ein Spiel eine Konsole zu holen. Ich wollte gerade sagen, für eine Konsole ein Spiel zu holen. Ja, nee, das keine Ahnung. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann die Switch holen werde oder nicht. Aber, ja, was weiß ich.
Ja. Ich finde das Konzept von der Switch einfach cool genug. Ich meine, man kann es halt als Handheld und Home-Konsole benutzen. Und ich würde es halt einfach sehr gerne als Handheld benutzen und dann so Sachen wie Skyrim spielen. Und das ist einfach, dass ich solche Spiele jetzt auf einem Handheld spielen kann, unterwegs, finde ich schon krass. Das ist einfach
ein großer Sprung. Und ich würde es gerne als Flucht aus meinem erbärmlichen, tristen Alltag benutzen.
Ja.
Okay.
Ich meine, die Vita hatte schon ziemlich gute Grafik und konnte ziemlich viel darstellen, also so gesehen, aber es war halt trotzdem noch nicht das. Auf der Vita gab es keine großen, gab es große RPGs auf der Vita? Auf jeden Fall keine West-RPGs, so wie Skyrim zum Beispiel. Ja, keine Ahnung, ich fand es nicht schlecht, also ich meine, es waren so ein paar Sachen, wo ich jetzt dachte bei Nintendo, oh cool, schön, dass das zu sehen ist und wie gesagt, der 3DS wurde, darauf wurde jetzt kaum weiter eingegangen, wurde absichtlich rausgehalten, aber es kommen jetzt in nächster Zeit auch echt einige coole 3DS-Spiele raus, auf die ich mich nichtsdestotrotz freue und die brauchte ich in dem Fall nicht auf der E3. Also sowas wie Ever Oasis oder der RPG-Maker für den 3DS und so, das sind Sachen, auf die ich mich auch so sehr freue. Okay, ja, ansonsten, also mit den Pressekonferenzen sind wir ansonsten durch. Ich glaube, die PC Gaming Show hat jetzt keiner weiter gesehen.
Ich habe sie gesehen, tatsächlich. Ja. Also Okay. Nicht komplett, aber...
Mhm. Hat sich gelohnt?
Nicht wirklich. Also es war wieder so, wie so eine, wie nennt man das, so Night Comedy,
ja.
Stand-up, sondern so Late-Night-Comedy-Show. Genau. Nur halt ohne Tisch, keine Ahnung, konnten sie sich dieses Mal nicht leisten.
Geil,
der Erfolg der letzten Jahre, ja.
Ja. Ja, es war halt wieder irgendwas von Microsoft über Sea of Thieves zum Beispiel. Dann gab es eine lange Strecke von Intel, die irgendeinen Scheiß verkaufen wollten und gesagt haben, dass sie ganz viel mit Leuten zusammenarbeiten. Ich habe da auch nicht so genau zugehört, das habe ich mir übersprungen. Dann gab es von Microsoft noch irgend so ein Age of Empires Remake oder Neuauflage.
Von Teil 1.
Ja, kann sein.
Das ist ziemlich cool, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, aber ich hätte halt wirklich lieber ein neues Age of Empires gehabt. Darauf hatte ich tatsächlich so ein bisschen gesetzt bei Microsoft oder so. Schade, dass dann... Also ich meine, es gibt Leute, die freuen sich darüber, weil sie Age of Empires mochten. Und die Sache mit Age of Empires 1 ist, man konnte es halt wirklich nicht spielen. In den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, gab es halt nicht wirklich eine Möglichkeit, das auf modernen Systemen in irgendeiner Weise daran zu kommen. Aber ja, ich hätte halt... Also ein neues wäre schon ganz cool.
Ja, und irgendwas Neues von Mountain Blade und das Einzige, was ich ganz cool fand, war Ublets, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mit Doppel-O.
Ach, und, ich glaube, ich weiß, was du
meinst. Das ist so ein Spiel von Double Fine und hier so auf Pokémon der Steam...
Pokémon und Farming-Mischung, ne?
Genau, auf der Steam-Page steht, Ublets is a farming town life and creature collection game inspired by Pokémon Harvest Moon and Animal Crossing.
Cool.
Ja, das sah ganz witzig aus. Ist vom Stil her, vom Grafikstil vielleicht vergleichbar mit einer ausgefeilteren Katamari-Version.
Ja. Stimmt.
Aber ja, hat mich halt, fand ich ganz knuffig.
Das sieht echt cool aus, das Spiel. Ich habe schon ein bisschen was darüber gehört und ich finde, die Mischung klingt einfach super und ja, ich habe echt Lust darauf, das zu spielen. Ich frage mich, ob das von Double Fine ob das auch innerhalb dieser, wie heißt denn das immer, dieses Projekt, was sie machen, wo verschiedene Spiele entwickelt werden, man kann dann auswählen, da war es glaube ich nicht dabei, weil die gucke ich mir eigentlich auch immer an. Ist das Amnesia Fortnite oder so, wo sie halt immer diese, naja, ist auch egal eigentlich, aber keine Ahnung. Double Fine hat halt so viele Spiele in der Röhre, die dann in meinen Entwicklung sind und ganz viele verschiedene Genres und so weiter. Und es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das da dann halt mit dabei gewesen wäre. Also wo sie sich dann in viele kleine Teams aufsplitten und dann jedes Team so ein eigenes kleines Spiel entwickelt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel auch dadurch entstanden ist, weil es einfach sehr, ja, es wirkt gar nicht so untypisch, wenn man jetzt an sowas wie Dings hier denkt. Wie heißt das Halloween-Spiel? Das RPG?
Custom Quest.
Genau. Also das geht ja schon so in die japanische Richtung. Cool. Sehr cool. Okay, jetzt noch außerhalb dieser Pressekonferenzen irgendwelche Sachen, die ihr noch erwähnen wolltet, irgendwelche Highlights für euch persönlich bei der E3. Ich kann mal eins sagen, dass wir letztes Mal vergessen hatten zu erwähnen, nämlich Middle-Earth, Shadows of War. Sah sehr, sehr cool aus, war bei Microsoft zu sehen, glaube ich, ja. Und ja, sehr viel farbenfroh als der erste Teil und wirklich große Schlachten. Also man kann auch andere Orks jetzt kontrollieren. Und dann wirklich mit den Kämpfen und Festungen einnehmen und so. Das sieht echt toll aus. Und ich freue mich darauf. Ich mochte den ersten Teil und es scheint in jeder Hinsicht eine Verbesserung zu sein. Und David spielt gerade den ersten Teil, nicht? Shadows of Mordor.
Ich bin schon durch.
Ach, du bist schon...
Also ich habe da wirklich...
Ich habe meins nie durchgespielt.
Warum nicht?
Ich spiele es nie durch. Ich spiele es einfach immer weiter, töte Orks, nehme irgendwelche Sachen ein und höre dann wieder auf zu spielen. Ich habe gar kein Interesse, die Story zu spielen.
Richtig gut.
Aber die Story ist cool.
Naja, okay. Ein Thema für einen anderen Tag.
Cool genug, um sie durchzuspielen.
Also ich mag wirklich nur dieses ganze Politiksystem mit, ich weiß nicht, Orks aufsteigen, absteigen, töten, von denen gejagt werden, die wieder um ihre Ränge bringen, dann werde ich von denen getötet, die steigen wieder einen Rang auf und so weiter. Das ist
ja, gut, einfach das. Ich denke, ohne das wäre es wahrscheinlich dann auch einigermaßen 0815 und recht langweilig.
Ja. Okay. Life is Strange hatten wir schon mal drüber geredet. Gibt es einige Updates zu, also zu den drei Episoden, die jetzt zwischen Staffel 1 und 2 erscheinen. Erstmal René, was sagst du dazu?
Ich habe immerhin noch nicht verstanden. Ist das jetzt dieses Prequel, ist das jetzt Teil 2?
Es ist nicht Teil 2, es ist ein Prequel, nee. Before the Storm. Es sind drei extra Episoden, die zwischen,
okay.
Also ich weiß nicht, ob sie vor Life is Strange 2 spielen, aber sie sind auf jeden Fall verbunden mit Life is Strange 1. Nämlich indem man...
Hey, wir wissen doch noch gar nichts über Life is Strange 2, oder?
Ja, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob das irgendwas... Also ich hoffe...
Wir wissen ja nicht mal, ob es im gleichen Universum ist.
Genau. Genau, also es ist ein Prequel zu Life is Strange 1, in dem man Rachel und Chloe spielt, einen von beiden. Und, ja.
Ja, also mich hat's jetzt nicht so gekickt, weil das, was ich an Life is Strange am interessantesten fand, waren die Mysterien und auch mit diesen Zeitreise-Gedöns halt im Kontext, wo man halt so gesagt hat, na, vielleicht ist die Obdachlose irgendwie eine Zeitreise-Version von Max oder keine Ahnung wen. Hm. Und dafür sehe ich jetzt hier vermutlich keinen Platz, aber da kann ich mich auch sehr wahrscheinlich irren.
Finde ich jetzt ein bisschen gefährlich, über so Life is Strange-Theorien und so zu reden. Ich mache es jetzt einfach trotzdem mal. Aber Toni hat ja auch schon selbst gesagt, dass wenn man jetzt Rachel spielt, dass es durchaus sein kann, dass da auch was mit Zeitreisen und vorkommt.
Ja, denke ich auch. Also da, ich würde auch sagen, ich jetzt seit ich das erstmal davon gehört habe und dachte, wow, krass, geht in 2 Monaten weiter und wir können wieder anfangen, Plotcasts zu machen. Das war erstmal so meine erste Begeisterung. Aber ich denke inzwischen auch, dass das Spiel vielleicht mehr Schaden anrichten kann, als wirklich zu helfen. Ich denke nur, dass es wahrscheinlich einen coolen Zeitreise-Twist haben wird, indem sie das halt ein Prequel ist und am Ende vielleicht doch kein Prequel. So, weil es passieren ja nun mal viele wirre Sachen in Life is Strange. Und es ist ein anderer Entwickler jetzt an den drei Episoden. Das könnte also in beide Richtungen gehen.
Das finde ich jetzt erstmal schlecht, ehrlich gesagt. Das wusste ich auch nicht.
Ich meine, Dings arbeiten ja auch an Vampire im Moment oder Vampyr und nicht an Life is Strange. Deswegen, also es hätte mich auch gewundert, wenn sie parallel an so vielen Spielen arbeiten könnten. Ja, Ashley Birch wird in dem Fall nicht Chloe sprechen. Das finde ich auch sehr schade. Gerade durch
Was?
Life is Strange habe ich ja wirklich angefangen, ihre Stimme super zu finden in allen Spielen und überall, wo sie vorkommt. Ja, ist schade. Hat mit dem aktuellen Voice Actor Strike zu tun, der noch läuft, und deswegen kann sie daran nicht teilnehmen, weil, ja, wie gesagt, Synchronsprecher aktuell im Streik sind in den USA, beziehungsweise diese Union der Voice Actor. Und sie wird aber mit konsultiert, um den Charakter zu schreiben und so. Trotzdem wird sicher eine große Umgewöhnung, dann jemand anderen zu hören. Und es wird eine zusätzliche Max-Episode geben, eine vierte Episode, die man aber nur bekommt, wenn man die Deluxe Edition, glaube ich, kauft. Das heißt, das wird dann, also, ja, es wird wahrscheinlich ein Muss sein. Ich will nicht auf diese Episode verzichten.
Aber ja, natürlich, nee, natürlich nicht. Das ist ja auch klar darauf abgezielt, dass dann alle direkt alle Folgen holen aus Angst, dass es vielleicht ein paar Leute gibt, die nach der ersten nicht weitermachen.
Ja, ich bin...
Also will ich den jetzt mal unterstellen.
Ah, hier. Wir geben euch durch die eigenständige Bonus-Episode Farewell eine letzte Chance, als Max zu spielen. Sie spielt lange vor den Ereignissen in Before the Storm. Diese eigenständige Bonus-Episode wird nach Episode 3 veröffentlicht und ist nur Teil der Deluxe Edition von Life is Strange. Weder die Complete Season noch der Season Pass enthalten diesen Bonus. Eieiei. Komplette Staffel kostet $16.99, die Deluxe Edition wird für $24.99 angeboten. Eieieiei. Ich bin mal gespannt, was
da noch... Richtige Wichse! Oh Mann!
Also ich hoffe, Deluxe Edition heißt, weiß nicht, ob es dann die Ladenversion ist oder so, also ich hoffe, man bekommt dann auch mehr damit und nicht nur diese Episode für 10 Euro mehr, das wäre ja Quatsch vom Konzept her, aber ja, das letzte Mal als Mac spielen, also heißt vielleicht wirklich, dass Life is Strange 2 dann eine ganz andere Geschichte wird. Interessant.
Ich hoffe es, also weil dann läuft es nicht auf dem Ausschlachten des Universums hinaus, was sehr schade wäre.
Ja. Okay, alles klar. Einzige Notiz, die ich noch habe, wir hatten letztes Mal über Bethesda Land geredet, von der Bethesda Pressekonferenz, diese Grafik, die zwischendurch eingespielt wurde, gibt es tatsächlich bei der E3, Bethesda Land, als kleinen Freizeitpark. Finde ich cool. Also es war nicht nur irgendwie so eine optische Oberfläche für die Präsentation. Ja, habt ihr ansonsten noch irgendwas für die Aufnahme heute? Irgendein Spiel, das ihr nochmal erwähnen möchtet oder so?
Ja, ich fand Dingens cool. Das habe ich ganz kurz am Anfang erwähnt, den neuen Metro-Teil.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ja, war halt ganz cool gemacht. Das Lied, wie heißt es? Das kennt man aus Kick-Ass und vor allem aus 28 Days Later. Dieses, ach, wie heißt das? Also eines der epischsten, düsteren Lieder in diesem, keine Ahnung, Apokalypse-Bereich wird das oft in irgendwelchen Videos verwendet.
Wurde
in dem Trailer
hier voll überspielt. Also voll, weiß nicht. Das wurde zu lang gezogen. Das fand ich echt schade, weil ich liebe diesen Soundtrack.
Und auch gar nicht richtig eingesetzt, aber trotzdem, der Anfang war cool.
Ja.
Also der Anfang des Liedes hat auch dazu gepasst. Hätte man mit dem Lied mehr draus machen können, aber trotzdem ein cooler Trailer und ich habe irgendwie Bock drauf, weil Metro cool ist.
Mhm. Auf jeden Fall. Du meinst natürlich Metro, der Eddie Murphy Film.
Ja. Und Metro, den Supermarkt. Ist kein Supermarkt, aber ihr wisst, was ich meine, dieses Geschäft. Und Metro, die U-Bahn in Frankreich. Das alles meinte ich.
Okay. Die anderen noch was? Irgendwas, was ihr noch erwähnen möchtet von der E3? Ich habe tatsächlich jetzt auch nichts mehr, beziehungsweise nur noch Sachen, die ich mir dann für mein Gespräch morgen mit Marcel noch aufgehoben habe. Sowas wie Dragon Ball FighterZ werden wir dann sicher noch besprechen. Nochmal über God of War reden, nochmal auf Spider-Man eingehen. Und so weiter, so ein paar kleine Hype-Themen. Oh, und das Wichtigste ist natürlich, wir müssen ja noch mal was zu Evil Within sagen, weil ich die Episode unbedingt nennen möchte. The Evil Within. Also ja, Evil Within, total cool. Wer freut sich?
Werde ich auf jeden Fall spielen.
Von meiner Seite war es das. Von eurer Seite wahrscheinlich auch.
Ja.
Ich werde jetzt weiter E3-Spaß haben. Mit vielen weiteren Sachen. Und die werden wir dann wahrscheinlich nächstes Mal noch mal ansprechen. Ansonsten danke ich euch erstmal, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann wieder in anderen neuen Episoden vom Playpointless Podcast. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss, Käse. Warte.
Cheesecake. Gusskäse.
Cheesecake. Cheese heißt ja schon. Okay, auch.